Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus und deine ganzheitliche Hormonbalance. Mein Name ist Sandra Langschwert, ich bin Zyklusmentorin, TCM-Ernährungsberaterin und Podcast-Host. Nona nicht, weil du hörst ja meinen Podcast. Aber ich sage das deswegen, weil du mir noch bis zum 27. Februar deine Stimme, deine Nominierung für den diesjährigen Ö3 Podcast Award schenken kannst. Auch wenn du das schon gemacht hast, geht das nochmal, weil jede von uns jeden Tag eine neue Stimme hat. Das heißt, du findest den Link dazu in den Shownotes und mach diese Nominierung zu deiner mikrofeministischen Tat des Tages, weil ich finde es wichtig, dass Zyklus-Podcasts da grundsätzlich in den Nominierungslisten vorkommen und mit ein bisschen oder vielleicht ein bisschen mehr Glück, mal schauen, komme ich irgendwann tatsächlich mal in diesen Top 20 vor. Das wäre echt, echt cool. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Nominierung. Das zweite Thema, bevor wir reinsteigen in die Community-Folge, entschuldigt, ich habe Sprachfindungsstörungen, es ist meine Lutealphase, das ist immer schwierig. Ich wollte sagen, wie die Community Q&A-Folge immer am Ende des Monats, bevor wir da reingehen, möchte ich dich aufmerksam machen darauf, dass am 1. April die nächste 3-Monats-Mentoring-Runde bei mir startet. Aktuell läuft die ganze Geschichte mit einer Gruppe von Frauen, die an ihrem PMS arbeiten wollen und das tatsächlich sehr erfolgreich tun, was mich sehr freut. Und dann von April bis Juni geht es um Regelschmerzen. Und ich weiß, dass sehr viele von euch Regelschmerzen haben und sehr viele sich denken, naja, aber ich nehme nur eine Tablette und so schlimm ist es ja gar nicht. Wenn du dir das denkst, bist du genau richtig in dem 3-Monats-Mentoring, denn jede Tablette ist zu viel und muss nicht unbedingt sein. Es gibt eine kleine Ausnahme wie sowas wie Endometriose oder Adenomyose, dann ist es ein bisschen schwieriger, komplett raus aus den Regelschmerzen zu kommen, aber hier kann man auch für Linderung sorgen. Also, wenn es dir auf die Nerven geht, dass du jeden Monat aufs Neue dir vor der Periode denkst, schon wieder, und du zusätzlich noch Krämpfe oder Schmerzen hast, dann bitte schau dir das Mentoring an. Ich habe selbst 17 oder 18 Jahre lang Regelschmerzen gehabt, 15 Jahre davon nichts hinterfragt und dann 3 Jahre sehr viel ausprobiert und kann dir sagen, es ist ein riesiges Puzzle. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, hier für dich die richtigen Puzzlesteine zu finden, damit du deinen Alltag ohne Regelschmerzen bewältigen kannst. Also, alle Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt gehen wir rein. Ich habe mir auch diesen Monat angeschaut, welche Fragen auf Instagram dahergekommen sind in der Wochenend-Q&A-Folge und haben mir 3 rausgesucht, über die ich so tatsächlich noch nie im Podcast gesprochen habe. Und es überrascht mich tatsächlich jedes Mal aufs Neue, weil ich mochte das Ding schon seit Mai 2022. Aber man findet immer mal wieder Themen. Und jedes Thema davon ist so groß, eigentlich, dass es eine eigene Podcast-Folge geben könnte. Wir fangen aber jetzt mal in der Q&A-Folge damit an. Also, 3 Fragen habe ich mit. Wir starten mit der ersten. Und zwar war die Frage, wie kann ich die Nebenniere stärken und unterstützen? Wir sahen immer mal wieder drinnen in diesem Social-Media-Hype, würde ich fast sagen, was die Nebenniere und Cortisol betrifft, gerade in diesem Frauengesundheitskontext ist immer wieder die Sprache davon, dass das Cortisol zu hoch ist oder zu niedrig und man da unterstützen muss und da. Und ich nehme an, dass diese Frage auch daher kam. Um hier eine Antwort zu liefern, möchte ich noch vorher was klären. Und zwar, wofür die Nebenniere als Hormondrüse eigentlich zuständig ist. Ja, bevor wir da jetzt reinsteigen, was man tun kann, erklärt sie sich ein bisschen besser, wenn man versteht, welche Hormone die Nebenniere eigentlich produziert. Und da ganz oben auf der Liste stehen Adrenalin und Cortisol. Das heißt, das sind 2 Hormone, die ausgeschüttet werden, produziert werden, wenn wir unter Stress stehen. Und bei Frauen auch noch, kommt dazu, bei Männern auch, ein bisschen was an Androgenen, zum Beispiel Testosteron gehört dazu, wird in der Nebenniere gebildet. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du voll gern zurückspringen, 1-2 Folgen, glaube ich, wo es um den Crashkurs zu den Hormonen geht, wo ich einfach einmal durchrausche mit dir durch diverseste Hormone, kannst du dich auch einmal ein bisschen reinfuchsen in das Thema. Genau, das heißt, die Nebenniere arbeitet vor allem dann und produziert Adrenalin und Cortisol, wenn wir unter Stress stehen. Das Cortisol in dem Fall ist dann der Gegenspieler zum Adrenalin, weil das Adrenalin verbraucht im Grunde genommen die ganze Energie und Cortisol sorgt dafür, dass wieder Energienachschub in die Blutbahnen und in die Zellen im Grunde genommen kommen. Das heißt, wenn du jetzt einen erhöhten Cortisolwert beispielsweise hast, könnte es sein, dass du ständig unter Stress stehst. So, das heißt, der Körper immer dieses Cortisol zur Verfügung stehen muss, weil das Adrenalin ständig erhöht ist. Also du de facto den ganzen Tag vor einem Säbelzahntiger davonlaufst. Irgendwann ist diese Nebenniere möglicherweise auch erschöpft. Da muss man aber dazu sagen, das ist keine, also diese Nebennierenerschöpfung, da streitet sich die moderne Medizin. Also das kommt eher aus der Heilpraktikerschiene, dieses Phänomen und Thema. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es mittlerweile schon ein echtes Krankheitsbild ist oder gibt. Aber noch vor ein paar Jahren waren Ärzte nicht sonderlich erfreut, wenn man von dieser Nebennierenschwäche oder Erschöpfung spricht. Anyway, wenn das Ganze einfach zu lang dauert, das heißt, wenn du ständig die ganze Zeit vor diesem Säbelzahntiger davonlaufst, ist die Nebenniere halt irgendwann einmal erschöpft und denkt sich jetzt, bitte kannst du es einfach mal gescheit verstecken oder den Säbelzahntiger erlegen, damit wir unsere Ruhe haben und wir uns regenerieren können. Also irgendwann kann sie nicht mehr. Und das könnte dann sein, dass es eben zu wenig Cortisol produziert wird. Cortisol ist auch ganz wichtig beim Aufstehen in der Früh. Das heißt, es wird ganz automatisch im Zusammenspiel mit Melatonin dann, das Melatonin wird nicht mehr produziert, aber mehr Cortisol, damit wir wach werden und aufstehen können, hängt auch mit dem Sonnenlicht zusammen. Das heißt, es ist ein ganz normaler Rhythmus, der nicht immer zwingend was mit Stress zu tun haben muss. Cortisol brauchen wir auch für andere Dinge. Aber wenn wir das jetzt alles wissen, ja, was die Nebenniere tut, was sie produziert und warum sie manchmal produziert, dann muss die allererste Antwort sein, und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich befriedigend, du brauchst ein besseres Stressmanagement. Ich sage jetzt absichtlich nicht, reduziere Stress, weil dieser Satz hilft niemanden, weil das die Frage, ja, weiß ich eh, aber wie soll ich das machen? Das heißt, der erste Schritt, wenn ich Kundinnen empfehle, dass sie auf ihren Stress schauen sollten, ist herauszufinden, was oder wer oder wo sind meine Säbelzahntiger? Also was genau erzeugt den Stress im Körper? Na, bevor ich irgendwelche Mittelchen groß einwerfe und die Unsummen an Geld ausgebe, ist es einmal schlau, sich zu überlegen, was erzeugt denn den Stress bei mir? Wenn ich jetzt zurückgehe bei mir in der Burnout-Geschichte und ich nach jedem Telefonat damals Tränen überströmt im Schlafzimmer gesessen bin, dann war definitiv einer der größten Säbelzahntiger, die ich hatte, der Druck in der Arbeit. Ja, dann kamen natürlich noch sowas wie Nährstoffmängel dazu. Ich hatte viel zu wenig Eisen. Was kann es noch sein? Chronische Erkrankungen kann Stress sein. Der Streit mit Partner oder Partnerin, die super anstrengenden Nächte mit kleinen Kindern. Ja, das ist alles, das sind alles Säbelzahntiger. Und es hilft, sich das mal aufzuschreiben. Und was man dann natürlich machen kann, ist, man kann auch noch über, also es gibt dann unterschiedliche Wege, auch dem Körper zu helfen, in die Ruhe zu kommen, das Nervensystem zu beruhigen. Das sind so die größten Dinge, die man angehen oder anschauen sollte. Das heißt, man kann da mit Kräutern arbeiten, man kann sich überlegen, was für eine Kräuter holen das System auch runter und können hier unterstützend wirken, wie Melisse, Lavendel, Rose, in diese Richtung, wenn es vor allem ums Herz-Qi geht. Man kann sich ja überlegen, welche Akupressurpunkte, die ich im Alltag auch verwenden kann, kann ich drücken, damit ich hier auch meinen Fokus, mein Bewusstsein auf den Körper lege, raus aus dem Kopf komme und mich ganz bewusst aufs Atmen konzentriere und auch damit das Nervensystem runterfahre und zwischendurch nämlich und damit auch die Stresshormonproduktion vielleicht ein bisschen drosseln kann. Das Beste ist natürlich auch Natur, also regelmäßig raus in die Natur, in den Wald, aufs freie Feld, in die Wiese, ans Wasser, wo auch immer hin. Es ist schlecht das Beste für dein Nervensystem, raus in die Natur und die Natur wirken zu lassen. Ernährung kann sehr viel machen, nämlich entlastend für den Darm und für sich selbst passend, sich zu ernähren, weniger Zucker, weniger Gluten möglicherweise, zu überlegen, tun mir Milchprodukte gut, das sind so die Klassiker, und Kaffee sollte man auch hinterfragen. welcher Kaffeeverstoffwechsler man ist. Und natürlich kann man dann mit Mikronährstoffen auch arbeiten. Aber hier bin ich jedenfalls ein Freund davon, dass wenn das Cortisol nicht passt, dass man sie ärztlich begleiten lässt und zur Orthomolekularmedizinerin geht und sich da ein Nährstoffprofil holt und dann mit einem Plan für ein halben Jahr arbeitet und den Körper mit Nährstoffen zu versorgen, die er auch tatsächlich braucht. Also nicht irgendwas zu nehmen. Das sind so mal die ersten Gedanken zur Nebenniere. Wenn dich das Thema Cortisol senken oder steigern interessiert, dann schreib mir das voll gerne in die Kommentare vom Podcast oder schick mir eine E-Mail oder meld dir auf Instagram, weil dann könnte ich auch einmal eine ausgiebige Podcast-Folge zum Thema Cortisol planen und nämlich auch, wie möglicherweise die TCM des Stressthemas so sieht. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage und die freut mich besonders, weil auch das habe ich nur wenn dann sehr selten einmal direkt ausgesprochen. Und zwar die Frage ist, welche Tipps hast du für einen Mann im Kinderwunsch? Und mir gefällt die Frage deswegen so gut, nämlich auch aus meinem feministischen Herz heraus, weil 50% liegen halt einfach auch beim Mann, gell, im Kinderwunsch. Es ist immer noch so, dass vor allem am Anfang dieser Kinderwunschreise viel zu oft einfach nur bei der Frau geschaut wird. Und vor allem auch die Frauen im Kinderwunsch so sehr die Schuld, wenn es nicht klappt, bei sich selbst suchen. Hallo Patriarchat, sage ich da nur, gell? Weil Fehler beim Mann von vornherein, na, niemals. Und ja, es stimmt schon, dass die Frau ein komplexeres Hormonsystem hat, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast und so weiter, aber, es gibt Studien und vor allem auch eine Meta-Analyse, die die WHO auch zitiert hat, die zeigt, dass zwischen 1973 und 2011 die Spermienanzahl um knapp 49,3% und die Spermakonzentration um 52,4% gesunken ist. Das bedeutet, erstens die Qualität und zweitens generell die Verfügbarkeit von gutem Sperma ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, und das ist kein langer Zeitraum, wenn man das jetzt evolutionsbiologisch sich anschaut, gesunken ist. Naja, wenig verwunderlich, dass dann in sehr häufigen Fällen das Spermiogramm gar nicht passt. Und in Österreich ist es dann tatsächlich auch so, dass jedes sechste bis siebte Paar mittlerweile ungewollt kinderlos ist, ja, und das liegt nicht vorwiegend einfach nur an der Frau. Laut der Statistik Austria habe ich nämlich auch nachgeschaut, liegt das durchschnittliche Alter von Vätern bei der Geburt vom ersten Kind bei ungefähr 35 Jahren. Und genau zu dem Zeitpunkt nimmt nämlich auch die männliche Fruchtbarkeit ab, weil der Testosteronspiegel beginnt zu sinken. Dementsprechend werden weniger Spermien erzeugt und auch das Erbgut weist öfter mal dann Fehler auf. Das heißt im Umkehrschluss, die biologische Uhr, die gibt es nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann. Und dieses, der Mann ist bis ins hohe Alter fruchtbar, auch das ist ein Mythos des Patriarchats. Und aus meiner Perspektive denke ich mir, es wären ja nicht nur die Frauen öder, seid mir nicht besser, ja. Aber alle Drüsen im Körper werden älter und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass es beim Mann Auswirkungen hat. Und deswegen gefällt mir die Frage so, weil die schon bei einem ganz anderen Punkt, ja, auf dieser Reise ansetzt, dass man sich denkt, okay, wir probieren das jetzt und wenn die Frau nach einem halben Jahr zur, weiß ich nicht, Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung geht, naja, dann wird der Mann noch zum Spermiogramm geschickt. Also das ist, würde ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr ein Paar seid im Kinderwunsch oder jemanden kennt im Freundes- oder Familienkreis, mal zu fragen, den Herren der Schöpfung, wie geht's denn mit dem Spermiogramm eigentlich? Das sind urunangenehme Fragen, weil bei der Frau ist es oftmals gar kein so ein großes Thema, über diese ganzen Geschichten zu reden, aber Spermiogramm, puh, das ist ein Wort, das musst du mir in den Mund nehmen trauen. Also auch hier mikrofeministischer Akt in der Freundesrunde ist danach zu fragen. Aber hier als Paar, jetzt ernsthaft gemeint, ja, schaut sich das von vornherein an, denn es kann einen gewissen Weg auch euch, also es kann den Weg schneller machen, wenn ihr früher checkt, dass beim, weiß ich nicht, Gebärmutter und so weiter alles in Ordnung ist, aber das Spermiogramm einfach nicht okay ist. Und da kann man dann auch darauf einwirken. Und meine Empfehlungen, und das ist alles keine Raketenwissenschaft, man muss es tatsächlich einfach nur machen, ist Alkohol weg, also wirklich auf Alkohol verzichten. Es gilt genauso auch für die Frau im Kinderwunsch, weil Alkohol ist ein Zellgift, ist ein Nervengift. Es raubt ja auch sämtliche Nährstoffe, weil die Leber es verstoffwechseln muss. Ja, es tut dem Körper schlicht nicht gut. Und ich trinke gern ein Gläschen Wein und trotzdem sage ich das. Ja, also im Kinderwunsch für Mann und Frau kein Alkohol, nicht rauchen. Ganz wichtig. Für die Spermienqualität ganz wichtig, nicht zu rauchen. Aus meiner Ernährungsperspektive würde ich auch sagen, einmal wirklich zu schauen, wie geht es der Verdauung? Frauen sprechen schon nicht gern drüber, Männer noch weniger, aber wie geht es dem Stuhlgang? Ist der problemlos? Ist der regelmäßig? Wie schaut der Stuhl auch aus? Geht es der Verdauung gut? Gibt es vielleicht eine Gastritis? Also da einfach zu schauen, möglicherweise weniger Fleisch zu essen, um hier ein bisschen mehr Ballaststoffe reinzukriegen. Genau, und sich das zu überlegen, weil das natürliche Auswirkungen auch aufs Hormonsystem hat, genauso auch wie bei Frauen. Und ich habe es vorher schon erwähnt, beim Thema Nebenniere, natürlich kann der Mann auch ein umfassendes Mikronährstoffprofil anlegen lassen bei einem Spezialisten, einer Spezialistin und das einmal analysieren. Gibt es irgendeinen Nährstoffmangel? Kann man irgendwo vielleicht ein bisschen was ergänzen an Mikronährstoffen, ganz gezielt, ja, um hier die Fruchtbarkeit zu steigern und die Qualität auch der Spermien zu verbessern. Ja, vielleicht fehlt da irgendwas. Und jedenfalls auch den Testosteronwert natürlich messen zu lassen, weil je weniger davon, desto schwieriger wird es dann auch mit der Spermienproduktion. Und hier vielleicht noch wichtig zur Info, dass, also bei Frauen sind ja die Eizellen von vor der Geburt eigentlich schon angelegt. Das heißt, wir produzieren die ja nicht neu, die werden immer nur von hinten nach vorne geschoben. Beim Mann ist es anders, weil die Entstehung einer Samenzelle ja wirklich von null immer wieder beginnt und diese Entstehung, also von der Entstehung bis zur Reife einer Samenzelle, dauert ungefähr so 2 bis 3 Monate. Da gibt es Angaben zwischen 64 so Tagen. Das heißt, wenn ihr seht, zum Beispiel, okay, Spermiogramm ist nicht so besonders toll und er tut jetzt gewisse Dinge, um hier den, also Lifestyle zu verbessern, Alkohol zu vermeiden, was auch immer, dann gibt es im Ganzen 2 bis 3 Monate Zeit, ja, bis dann die sozusagen neue Generation der Samenzellen, die davon profitieren, nach vorne gerutscht sein und dann relevant sein für die Erzeugung des Babys. Genau. Ja, die dritte Frage, die ich mitgebracht habe, ist, und die ist ja für viele belastend, und ich glaube, da gibt es richtig viele Google-Anfragen dazu. Und die Frage lautet, ist es PMS oder die Frühschwangerschaft? Woran erkenne ich den Unterschied? Und das ist halt natürlich auch ein Kinderwunschthema, beziehungsweise so ein Thema mit, oh oh, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt möglicherweise was geworden ist, was ich nicht wollte, dass es wird. Und die Antwort darauf ist gar nicht mal so leicht. Ja, und auf Google findet man alles. Ich habe es mal probiert. Man findet alles. Man findet Frauen, die sagen, pff, ja, nein, ich habe von vornherein de facto nichts gespürt bei der Schwangerschaft, hatte auch nie PMS und und bei der anderen ist so, ja, nein, ab dem Zeitpunkt der Einnistung habe ich alles gespürt und Fakt ist, dass Frauen im Kinderwunsch, wenn sie natürlich hinfiebern darauf, kommt die Periode oder kommt sie nicht, ein viel höheres Körperbewusstsein haben. Das heißt, das Bewusstsein richtet seinen Blick auf den Körper. Das heißt, du spürst wahrscheinlich Dinge, die du noch vor 3, 4, 5 Monaten, als es noch keinen intensiven Kinderwunsch gab, noch nicht gespürt hast, die aber vielleicht schon da waren. Weil das Thema ist nämlich das, dass der Körper jeden Monat aufs Neue immer zwischen Eisprung und der nächsten Periode, also in der Lutealphase, mal so tut, als ob. In der Lutealphase weiß der Körper nicht, ob es jetzt dazu kommt, dass sich diese Eizelle verbunden mit der Samenzelle in der Gebärmutterschleimhaut einnistet oder nicht. Und er trifft mal Vorkehrungen, um eine möglich entstehende Schwangerschaft zu schützen. Das ist der Grund, warum wir besser riechen, besser schmecken, besser hören, also unsere Sinnesorgane schlicht und ergreifend intensiver und feiner eingestellt werden und adjustiert werden. Da hört man auf einmal Geräusche, die man vorher nicht gehört hat. Es stört einem, wie der Partner ist. das Radio ist auf einmal viel zu laut im Auto und solche Späße. Das macht alles auch das Progesteron, weil das schon hier auf eine Schwangerschaft, auf eine mögliche vorbereitet. Und wenn der Kopf das weiß und darauf hin arbeitet im Grunde, dann kann es natürlich sein, dass wir das intensiver wahrnehmen. Vor einem Schwangerschaftstest, vor dem Zeitpunkt, wo HCG produziert wird und das dann ja exponentiell steigt, kannst du es nicht wissen oder spüren. Manche haben schon ein Bauchgefühl dafür, ja, weil im Bauch natürlich auch was passiert. Es gibt total viele Schwangere, die sagen, sie wussten es. Das kann ich nicht nachempfinden, ich habe kein Baby und war nie schwanger. Das heißt, da gibt es natürlich wahrscheinlich Unterschiede, die man spürt, aber jetzt rein aus einer Perspektive, ist es PMS oder eine Frühschwangerschaft, lässt sich das jetzt in meiner logischen Betrachtung, was die Zyklusphasen betrifft, nicht unterscheiden. Weil erst ja 2 Wochen nach dem Eisprung, also 1 Woche nach der Einnistung, das HCG dann wirklich in einer relevanten Menge produziert wird, die der Schwangerschaftstest dann auch messen kann. Und dann sieht man es. Ja, also da gibt es keine abschließende, gescheite Antwort drauf. Es gibt auch keine Unterschiede, die man da erkennt. Möglicherweise entwickelt sie sich anders. Vielleicht hast du PMS-Symptome, die dann auf einmal nicht sind und du denkst, das ist was anderes, ich habe überhaupt kein Brustspannen oder umgekehrt. Ich hatte noch nie Brustspannen und jetzt habe ich das Gefühl, sie explodieren. Das kann ein Hinweis sein, kann, muss aber nicht. Ja, kann auch reiner Zufall sein. So viel meine Gedanken dazu. Ganz egal, welches Thema für dich relevant ist, du kannst dich voll gern melden und dir ein kostenloses, komplett unverbindliches Erstgespräch bei mir ausmachen, je nachdem, was für Thema du hast. Können wir uns einfach mal zusammenrufen und schauen, ob ich dir helfen kann, ob wir uns sympathisch sind und ob das gerade das Richtige für dich wäre. Ansonsten nochmal der Reminder an das Regelschmerz-Mentoring. Und ein kleiner Hinweis, weil wir halt beim Kinderwunschthema waren. Das 3-Monats-Mentoring wird dann im Juli, also von Juli bis September, mit Kinderwunschschwerpunkt stattfinden. Vielleicht ist es ja dann interessant für dich. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, dass du zuhörst. Schenk mir doch voll gerne eine Sternebewertung auf der Podcast-Plattform, wo du gerade unterwegs bist. Das hilft mir sehr. Und abonniere den Podcast, teile ihn sehr gerne, vielleicht mit einer Freundin, Bekannten, Arbeitskollegin, die von den Inhalten auch profitieren könnte. Lass uns die Podcast-Community noch größer werden. Ich freue mich, dass ihr da seid und wünsche euch zum Abschluss wie immer alles Liebe.